HR2 Kultur zum Nachhören.
Die Zeit, es ist 18.05 Uhr.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Lügenpresse, Staatsfunk und das alles finanziert mit Zwangsgebühren.
Es ist eine Zwangsgebühr, es ist die Bevormundung des Bürgers. Er kann nicht frei wählen, welche Medien er konsumieren will.
Wir brauchen kein staatlich gehätscheltes, staatlich finanziertes Zwangsgebühren-Medienmonopol.
Wer Medien besitzt, die wirklich eine gesellschaftliche Durchdringung erreichen, der kann politisch mehr bewegen. Von daher ist klar, dass man diese Lücke, die da entsteht, wenn die SRG weg ist, auch politisch nutzen kann.
Heutzutage sind die Gebühren nicht mehr nötig. Und es ist eine reine Abzockerei.
Wir hätten weniger substanzielle Information, weniger Hintergründiges, weil Hintergrund, Recherche, das sind diejenigen Formate, die viele Ressourcen brauchen.
Wir haben diverse Qualitätsprodukte auf dem Markt, die privat finanziert sind. Man kann also qualitativ hochstehende Inhalte privatwirtschaftlich anbieten und deshalb, glaube ich, ist dieses Konzept überholt.
Allein die Tatsache, dass wir im öffentlich-rechtlichen System über eine mögliche Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Systems diskutieren können, zeigt uns, dass wir es brauchen.
Nein zu dem, No-Bilanzstoß.
Am Sonntag wird es ernst. Die Schweizer stimmen darüber ab, ob die Gebühren und damit die öffentlich-rechtlichen Sender abgeschafft werden. Und die Schweiz wäre sicher nur der Anfang vom Ende der medialen Nachkriegsordnung in Europa. Die hat begonnen 1945 in Deutschland mit dem Nordwestdeutschen Rundfunk. Staatsfern sollte er sein, allen Bürgern sollte er gehören, nicht einzelnen Privatleuten und schon gar nicht den Parteien oder gar der Regierung. Das war die Lehre aus der Gleichschaltung der Medien im gerade erst zusammengebrochenen Deutschen Reich. So entstanden das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem und seine Finanzierung durch Gebühren. Mit der Staatsferne allerdings haben es die Politiker nie so genau genommen. Von Anfang an haben sie versucht, hineinzuregieren in die Programme und ihre Gestaltung. Von Anfang an musste sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegen Übergriffe wehren. Sehr bald auch gegen den Vorwurf, sich zu sehr mit der Macht einzulassen, statt sie zu kontrollieren, wie das ein ungeschriebenes Gesetz der vierten Macht im Staate zuschreibt. So auch heute wieder, wenn von Mainstream-Medien und von Zwangsgebühren die Rede ist und die öffentlich-rechtliche Säule des dualen Rundfunksystems komplett in Frage gestellt wird. Bürgerfern oder staatsnah? Die Öffentlich-Rechtlichen am Pranger, der Tag in HR2 Kultur. Am Sonntag, also ich habe es gesagt, ist es soweit, die Schweizer stimmen darüber ab, ob das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem weiter wie bisher durch Gebühren finanziert werden soll oder nicht mehr. Durchgesetzt hat das Referendum die No-Billag-Initiative. Billag steht in der Schweiz für Bill wie Rechnung und AG wie Aktiengesellschaft und das ist das Unternehmen, das für den Rundfunk die Gebühren erhebt. Was dann wohl das ausbedeuten würde, wenn No-Billag sich durchsetzt. Das Aus für Fernsehen und Radio und Online-Auftritt, das Aus für Nachrichten, Reportagen, Features, Dokumentationen, Unterhaltungssendungen, Spielfilme und Serien aus dem öffentlich-rechtlichen System, die seit Jahrzehnten zum Schweizer Alltag gehören.
In der ganzen Schweiz hängen derzeit Plakate, auf denen steht in großen Lettern Nein zum Anschlag auf die Demokratie. Daneben sieht man einen Sprengsatz, befestigt an einer Säule mit der Aufschrift Medien. Die Plakate rufen dazu auf, gegen die No-Billag-Initiative zu stimmen. Das ist die Initiative zur Abschaffung der Rundfunkgebühren. Geklebt hat die Plakate die parteiunabhängige Bewegung Operation Libero. Laura Zimmermann, die Co-Präsidentin der Gruppe, erklärt, warum ihrer Meinung nach die Gebührengegner die Demokratie gefährden.
Es gibt immer wichtige Säulen in einer Demokratie, in einer Gesellschaft. Dazu gehören unserer Ansicht nach die Medien. Und die wird angegriffen, diese Säule. Man will einen öffentlichen Rundfunk vollends verbieten in der Schweiz. Man will die Finanzierung verbieten. Man will aber auch den Leistungsauftrag aus der Verfassung streichen. Ich glaube, das ist eine ganz gefährliche Tendenz und deswegen sind wir auch so alarmiert.
Florian Mayer vom No-Billag-Komitee, das die Volksabstimmung eingebracht hat, schüttelt den Kopf. Der Demokratie in der Schweiz gehe es auch ohne Rundfunkgebühren gut, sagt der 29-Jährige.
Das ist lächerlich. Es gab die Schweiz, zumindest die moderne Schweiz, seit 1948. Das erste Radioprogramm kam 1931. Und also es gab die Demokratie schon vorher und es wird auch die Demokratie nachher geben ohne Rundfunkbeitrag.
Doch tatsächlich geht es den Gebührengegnern nicht nur um die Abgabe von jährlich umgerechnet 390 Euro. Sie wollen auch erreichen, dass der Absatz aus der Verfassung gestrichen wird, der Radio und Fernsehen bisher verpflichtet, ihr Programm an den Besonderheiten der Schweiz auszurichten, etwa der Viersprachigkeit. Der Medienwissenschaftler Ottfried Jarren von der Universität Zürich sagt, als einziger landesweiter Sender habe hier die öffentliche Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG eine besondere Funktion für den Zusammenhalt des Landes.
Die SRG hat eine ganz zentrale Rolle, weil sie in allen Landesteilen vertreten ist und im Unterschied zu deutschen Landesrundfunkanstalten sozusagen mehrsprachig sendet und senden muss und das über die Kanäle Radio, Fernsehen und sozusagen über die Online-Aktivitäten. Sie sorgt eigentlich für die übergreifende Kommunikation über die Sprachräume und über die Kulturräume hinweg, aber sie hat natürlich auch eine vernetzende Funktion mit ihren Beiträgen über die einzelnen Sprach- und Kulturräume hinweg.
Vergleichbares könnten weder Privatsender noch Zeitungen leisten. Die einen, weil es sich für sie nicht rechnet, die anderen, weil sie auf jeweils einen Sprachraum beschränkt sind. Medienwissenschaftler Ottfried Jarren, der auch Präsident der Eidgenössischen Medienkommission ist, sagt, gerade in der Schweiz mit dem System der direkten Demokratie brauche es Journalismus, der verschiedene Meinungen analysiert und einordnet. Das leistet die SRG.
Sie ist besonders wichtig in der direkten Demokratie, weil die Bürgerinnen und Bürger hier in der Schweiz ständig auch über Sachgeschäfte abstimmen, Gemeindestufe, Kantonstufe, Eidgenossenschaft. Und weil logischerweise bei verschiedenen Sprachgruppen und verschiedenen Kulturgruppen es nicht ganz einfach ist, die Verständigung zu erreichen, weil Sprache ist ein stark differenzierendes Merkmal, ist es schon nötig, dass eine Übersetzungsarbeit dann geleistet wird und das leistet Journalismus.
Der Vergleich mit einer Säule der Demokratie auf dem Abstimmungsplakat ist also gar nicht so falsch. Denn der gebührenfinanzierte öffentliche Sender SRG übernimmt wirklich wichtige Funktionen innerhalb des demokratischen Systems der Schweiz. Außerdem sorgt er für den Zusammenhalt des Landes. Kaum vorstellbar, dass er diese Aufgaben als kommerzieller, gewinnorientierter Sender wahrnehmen würde, für den Fall, dass die Schweizer für eine Abschaffung der Rundfunkgebühren stimmen.
Dietrich Karl Meurer, unser Korrespondent in der Schweiz. Wenn die No-Billag-Initiative in der Schweiz am Sonntag erfolgreich ist, dann wird das auch anderswo in Europa diskutiert werden, und zwar heftiger als jetzt schon. Und dann sind womöglich auch die Tage der ARD und damit ihres Korrespondentennetzwerkes gezählt. Florian Mayer, der eben schon im O-Ton zu hören war, jetzt am Telefon Jungfreisinniger, also Mitglied der Jugendorganisation der Schweizer FDP und Gründer der No-Billag-Initiative. Guten Tag, Herr Mayer.
Guten Tag.
Haben Sie was gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder nur gegen die Gebühren?
Wir haben etwas gegen die Gebühren einerseits. Man bezahlt hier etwas, was man nie bestellt hat, was man gegebenenfalls auch gar nie konsumiert. Und andererseits ist es natürlich so, dass Medien müssen unabhängig sein vom Staat. Das heißt, sie müssen auch in der Finanzierung unabhängig sein. Ansonsten können sie die Aufgabe, die sie haben, nämlich den Staat zu kontrollieren, nicht wahrnehmen.
Sie bezahlen, wenn Sie ein Bürger eines Staates sind, immer Dinge, die Sie nicht bestellt haben. Das will ich nur noch mal ganz kurz sagen. Also wenn Sie kein Auto haben, bezahlen Sie die Autobahnen trotzdem mit.
Aber in der Schweiz haben wir eben genau das System, dass das nicht so ist. Also die Straßen werden finanziert durch Mineralölsteuern, also Steuern auf das Benzin, durch Motorverkehrsabgaben, also Steuern auf das Auto, und durch Autobahnvignetten, also Steuern, um auf der Autobahn fahren zu dürfen. Das heißt, wenn ich kein Auto habe, so bezahle ich eigentlich null für die Straßen. Und genauso sollte das auch sein, wenn es um Medien geht.
Und wenn Sie ein Auto haben und nie Bahn fahren, zahlen Sie auch nichts für die Schienen und die Bahn?
Das ist was anderes.
Gut, also ich wollte es nur mal klären. Sie wollen aber auch all das, was wir eben schon gehört haben, aus der Schweizer Verfassung streichen, worauf der heutige öffentlich-rechtliche Rundfunk basiert. Und nicht nur der, da sind dezidierte Qualitätsanforderungen formuliert. Da steht, dass Rundfunk sachgerecht informieren muss, dass er die Meinungsvielfalt abbilden muss und dass er in allen Schweizer Sprachen und damit in allen Kulturräumen gleichermaßen vertreten sein muss. Was ist dagegen zu sagen?
Gut, dieser Verfassungsauftrag, der ist ja der Leistungsauftrag, der mit der Gebühr zusammenkommt. Wenn wir die Gebühr streichen, so sind wir so ehrlich und sagen, dann können wir ja auch keinen Leistungsauftrag haben. Ansonsten hätten wir so eine komische Situation wie bei der Privatisierung der Eisenbahn in England. Da hat man das zwar liberalisiert, aber hat all diese Vorschriften beibehalten und das Ganze ist in einer Katastrophe geendet.
Wenn es aber doch vielleicht so ist, wie die Befürworter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sagen, dass diese Schweiz zusammengehalten wird in ihrer Vielfältigkeit mit den vier Sprachen, mit diesen ganz vielen verschiedenen Kulturräumen, durch so ein Medium, was übergreifend ist. Wie soll das in Zukunft gewährleistet sein?
Das Medium ist als solches eigentlich überhaupt nicht übergreifend. Es ist zwar ein Konzern, der all diese Landessprachen abdeckt, aber grundsätzlich schaut der Tessiner, der schaut italienischsprachiges Fernsehen und hört italienischsprachiges Radio. Der Weltschweizer, der hat französischsprachiges Radio und der Deutschschweizer, der hat Deutschschweizer Radio. Also man hat ja überhaupt nichts von der anderen Seite. Also im Gegenteil, es verhindert es geradezu.
Es verhindert was? Die Vielfalt? Nein.
Nein, es verhindert einen Dialog über diese Sprachgrenzen hinweg.
Gut, was passiert, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht mehr existiert? Wie wird dann die Welt der Schweizer geregelt? Die mediale Welt der Schweizer, die ihre Information gewährleistet über alle Täler hinweg?
Also als erstes einmal schafft diese Initiative lediglich die Finanzierung ab. Die SRG als solches ist ein Verein. Dieser Verein wird so weiter bestehen, wie er ist. Der wird also nicht direkt abgeschafft. Er kann weiterhin senden, er kann weiterhin schauen, welche Produktion er anbietet. Nur er muss das ohne Gebührengelder machen.
Heißt, er muss dafür, Gebühren erheben. Er muss Vereinsmitgliedschaften einwerben oder wie stellen Sie sich das vor?
Also das gibt es bereits. Es ist bereits ein Verein und diese Vereinsmitgliedschaft kostet bereits 50 Franken. Also das gibt es schon.
Also ich habe immer noch kein Bild. Erzählen Sie mir mal, wie die Medienanstalt dann, wie die Medienlandschaft in der Schweiz danach aussieht.
Also die Medienlandschaft wird einfach analog zum Zeitungsmarkt frei gestaltet. Also jeder kann ein Angebot machen und schauen, ob er Nachfrage dafür findet. Wenn er es schafft, dass die Leute dieses Produkt kaufen, dann ist er erfolgreich. Und wenn er keine Konsumenten finden, die sein Produkt kaufen, dann wird er nicht erfolgreich sein und dann wird er schlussendlich aus dem Geschäft ausscheiden.
Könnte es vielleicht sein, dass danach die Anzeigenkunden bestimmen, was gesendet wird?
Ich glaube das nicht. Wir haben das im Zeitungsmarkt, sagt man das ja auch jeweils, aber dadurch, dass sehr, sehr viele sind, ist das sehr unwahrscheinlich. Also im Zeitungsmarkt ist es nicht so. Wir haben dort keinen starken Einfluss durch diese Anzeigenkunden. Zumindest in den großen Papieren. Es kann sein, dass kleine lokale Blätter hier anders ticken.
Okay, was ist mit der Qualität des Journalismus?
Ich finde die Qualität des Journalismus im Zeitungsbereich sehr, sehr hochstehend, sehr gut.
Mhm. Und das heißt, das bleibt erhalten, wenn das alles der Markt regelt in Zukunft?
Genau. Schweizer sind grundsätzlich sehr, sehr darauf erpicht, gute Qualität zu erhalten. Wir haben das in der Schweiz gesehen mit der Liberalisierung des Telekommarktes. Dort hat man auch befürchtet, dass es ähnlich wie in Deutschland herauskommt, wo man sehr günstige Angebote hat, allerdings ein sehr, sehr schlechtes Netz. Und in der Schweiz ist das eigentlich das Umgekehrte eingetreten. Wir bezahlen sehr viel, also Sie bezahlen in der Schweiz 50, 60 Euro im Monat locker als Grundgebühr für ein Telekom-Angebot. Aber es ist in der Qualität her sehr, sehr hochstehend. Nur das hat der Markt so entschieden. Das waren die Konsumenten in der Schweiz, die offensichtlich eine höhere Qualität mehr wertschätzen gegenüber dem günstigen Preis.
Also der Markt wird es richten. Florian Mayer, Jungfreisinniger und Gründer der No-Billag-Initiative. Vielen Dank. Kaspar Selk, ehemaliger Leiter der renommierten Informationssendung Echo der Zeit im Schweizer Rundfunk und Mitglied einer Aktionsgruppe gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren in der Schweiz. Jetzt kommt die Gegenrede. Guten Tag.
Guten Abend.
Sie sind der Biografie nach ein gestandener öffentlich-rechtlicher Radiomann. Jetzt sind Sie Rentner und so etwas geworden, was sich für einen Journalisten eigentlich verbietet, nämlich zu einem Aktivisten. Warum das?
Ich bin in der Tat Aktivist geworden. Ich bin jetzt dabei, quasi das Politikerhandwerk zu lernen und laufe von einer Veranstaltung zur anderen, weil ich schon vor 40, 45 Jahren überzeugt war von der Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, von der Qualität, die der in diesem Land bietet und von der Notwendigkeit, das auch so zu erhalten. Und deswegen habe ich mich dafür engagiert als Berufsmann und das tue ich jetzt auch im Nachhinein. Vor allem kommt eben noch hinzu, dass die SRG sehr, sehr strenge Bestimmungen hat für ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die hat ja die Doppelfunktion. Sie ist einerseits das Opfer dieser Initiative, aber sie muss ja auch darüber berichten. Und um die Unabhängigkeit der Berichterstattung, Unparteilichkeit der Berichterstattung zu gewährleisten, haben meine Kolleginnen und Kollegen, die noch da arbeiten, praktisch ein Redeverbot. Irgendjemand muss ja reden und deswegen habe ich das gemacht.
Genau, Sie sind nicht mehr dabei und deshalb dürfen Sie reden. Ist das Nostalgie, was Sie antreibt, oder ist es die Angst vor der Zukunft ohne den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Eindeutig das Zweite. Qualitätsinformation lässt sich bei den Zeitungen noch knapp machen, auch wenn das schrumpft, und zwar dramatisch schrumpft. Das Bild, das wir vorhin gehört haben, ist sehr, sehr idealistisch schon, was die Zeitungen angeht. Aber Information in den elektronischen Medien ist eben sehr, sehr viel teurer, beim Radio und beim Fernsehen erst recht. Und das ist über einen winzigen Markt wie die Schweiz, die deutsche Schweiz oder dann erst recht die welsche Schweiz, die französische Schweiz oder die italienische Schweiz mit ihren paar hunderttausend Einwohnern, das ist über den Markt nie und nimmer zu finanzieren. Völlig unmöglich. Und deswegen ist es die Zukunft, die mich antreibt
motiviert. Ich will sagen, gerade aufgrund der kulturellen Vielfalt, ich sage nicht zersplittert, hat. Aufgrund der kulturellen Vielfalt in der Schweiz und der Vielsprachigkeit muss das ganze System subventioniert sein?
Auf alle Fälle. Das trägt sich auf gar keinen Fall selber. Man stelle sich vor, oder wenn Sie den ganz großen liberalisierten Medienmarkt anschauen, das sind die USA, oder? Da gibt es ein öffentliches Radio und ein öffentliches Fernsehen, das sich ganz knapp immer wieder einigermaßen halten kann.
Durch Spenden
und genau, also vor allem durch Spenden und Sponsoring. Das ist ein Markt, der ist 55 Mal größer als die deutsche Schweiz. Und die Initianten in ihrer Naivität und Unkenntnis der Medienmärkte und ihrer Mechanismen glauben einfach, dass man das in einem 55 Mal kleineren Markt wie der deutschen Schweiz machen kann. Die französische Schweiz ist dann aber 200 Mal kleiner und der Tessin wahrscheinlich irgendwie, 600-700 Mal kleiner. Es ist nicht zu finanzieren, unmöglich.
Also kommerzielle Medien könnten das auch nicht leisten, wie das ja eben angesprochen worden ist. Gut, Florian Mayer hat das an den Zeitungen festgemacht, aber es könnten ja auch kommerzielle elektronische Medien sein.
Eben, die gibt es ja bei uns auch. Es gibt private Lokalradios, lokale Fernsehstationen. So einigermaßen ist das finanzierbar im Großraum Zürich. Also da gibt es eine Fernsehstation und ein, zwei Radiostationen, die sich selber halten können, aber natürlich nie und nimmer mit den Inhalten, die das öffentliche Radio und Fernsehen anbietet. Also die aufwendigen Sendungen, die Tagesschau, die spätere Ausgabe 10 vor 10 oder eben eine Rundschau, die einem Panorama bei Ihnen entspricht oder die Sendung Echo. Das sind alles Sendungen, die Kostenbeträge, die in der Schweiz über den Markt nie hereinzuholen sind. Nie.
Und weil wir es gerade vorhin zumindest schon mal angedeutet haben, das Korrespondentennetz, die SAG hat ein sehr gutes Korrespondentennetz weltweit. Ich weiß das auch deshalb, weil wir manchmal auf Korrespondenten der SAG zurückgreifen, hier bei uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Wäre das weg oder kann man so etwas privat finanzieren?
Nie und nimmer. Also es ist völlig unmöglich. Das wäre definitiv sicher weg. Und das ist eben ein wichtiger Punkt für ein Land wie die Schweiz. Jetzt, das eine ist der interne Zusammenhalt. Übrigens in dem Zusammenhang eine kleine Korrektur zu dem, was Herr Mayer gesagt hat. Selbstverständlich gibt es einen Austausch auch unter diesen vier Sprachregionen. Wir haben zwei Korrespondenten in der französischen Schweiz, einen Korrespondenten in der italienischen Schweiz, sechs Korrespondenten verteilt in den verschiedenen Deutschschweizer Regionen. Also da findet natürlich ein sehr intensiver Informationsaustausch statt und nicht etwa eine Abgrenzung. Aber vor allem, die Schweiz ist ein kleines Land, hat überhaupt keine eigenen Ressourcen, lebt vom Handel mit anderen Ländern. Und da ist es einfach ganz, ganz zentral, dass man eine einigermaßen guten Blick auf die Welt hat und nicht nur dort, wo eine Katastrophe passiert und Schweizer Lawinenhunde zum Einsatz kommen, sondern dass man wirklich auch die politische Entwicklung abbilden kann auf der Welt.
Kaspar Selk, ich habe vorhin im ersten Beitrag von unserem Kollegen in Zürich gehört, dass es auch als Angriff auf die Demokratie gewertet wird, diese No-Billag-Initiative. Wo ist der Angriff auf die Demokratie?
Ich glaube nicht, dass es in der Intention der Initianten war, die Demokratie anzugreifen. Aber der Effekt ist natürlich schon der, wenn man davon ausgeht, dass ein Bürger, eine Bürgerin nur dann gute Entscheide treffen kann. Und wir haben 4-mal pro Jahr Abstimmungen, national und regional, dass ein Stimmbürger, eine Stimmbürgerin nur gut entscheiden kann, wenn er eine gute Information zur Verfügung hat, dann hat eben die Abschaffung einer der zentralsten Informationsquellen in einem Land eine demokratiepolitische Relevanz.
Kaspar Selk, ehemaliger Leiter der Informationssendung Echo der Zeit und heute Aktivist gegen die Abschaffung der Rundfunkgebühren. Bürgerferne und staatsnah, die Öffentlich-Rechtlichen am Pranger. Der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, stammt aus Jurek Beckers Jakob der Lügner. Der Roman spielt in einem jüdischen Ghetto während der Nazi-Herrschaft. In einem solchen Ghetto ist übrigens Jurek Becker selbst aufgewachsen, in Łódź. Sein Jakob ist in dem Ghetto des Romans der Einzige, der ein Radio besitzen soll, was streng verboten ist. Und weil das streng verboten ist, zeigt Jakob auch niemandem im Ghetto sein Radio. Er erzählt nur, was er am Radio gehört haben will. Und das sind immer gute Nachrichten, die nach denen sich die Ghettobewohner so sehr sehnen. Nun aber ist dann doch die kleine Lina in den Keller vorgedrungen, in dem angeblich das Radio steht. Und nun hat Jakob ein Problem.
Wo hast du denn das Radio? Du wirst es schon noch aushalten. Er hockt sich vor sie hin, nimmt Linas Kinn in eine Hand, richtet ihr Gesicht auf sich, damit ja kein Blick verloren geht, und beginnt mit den nötigsten Vorbereitungen. Hör genau zu, was ich dir sage. Als erstes musst du mir versprechen, dass du artig bist und alles tust, was ich jetzt von dir verlange. Heiliges Ehrenwort? Das heilige Ehrenwort, nur für ganz wichtige Anlässe eingerichtet, wird ungeduldig gegeben. Ihre Augen fordern, er möge sich nicht so lange mit Vorreden aufhalten. Du bleibst hier ganz still sitzen. Das Radio steht hinter dieser Wand dort. Ich gehe jetzt dahinter, schalte es ein, dann spielt es und wir beide werden es hören. Aber wenn ich merke, dass du aufstehst, mache ich es sofort wieder aus. Darf ich es nicht sehen? Auf keinen Fall, sagt Jakob entschieden. Eigentlich darf man es auch nicht hören, wenn man noch so klein ist. Das ist streng verboten. Aber ich mache mit dir eine Ausnahme. Einverstanden? Was bleibt dir übrig? Sie wird erpresst und muss sich fügen. Hören ist besser als gar nichts, auch wenn sie sich den unmittelbaren Anblick versprochen hatte. Außerdem könnte sie ja, wir werden sehen. Was spielt denn dein Radio? Das weiß ich nicht vorher. Ich muss es erst anstellen. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Mehr kann man zur eigenen Sicherheit nicht tun. Jakob steht auf, geht zu der Wand, bleibt an dem Durchgang stehen. Dann verschwindet er endgültig. Jakobs Augen müssen sich erst an das neue Licht gewöhnen. Es reicht kaum bis hinter die Trennwand. Er stößt mit dem Fuß an den löchrigen Eimer. War das schon das Radio? Nein, noch nicht. Es dauert noch einen Augenblick. Jakob stellt den Eimer verkehrt und macht es sich darauf bequem. Sehr spät begegnet ihm die Frage, was für ein Programm das Radio überhaupt zu bieten hat. Macht es Musik? Wird aus ihm gesprochen? Jakob erinnert sich, dass sein Vater vor ewigen Jahren eine ganze Blaskapelle nachahmen konnte, mit Tuba, Trompeten, Posaune und großer Pauke. Zum Totlachen hat es sich angehört. Nach dem Abendbrot, wenn der Tag ohne großen Ärger vergangen war, konnte man ihn manchmal breitschlagen. Aber ob so ein Orchester gleich beim ersten Mal gelingt? Der Vater hat lange an ihm gefeilt. Lina wartet still im Winterkleid und Jakob schwitzt schon, obwohl die Vorstellung noch gar nicht begonnen hat.
Ausschnitt aus Jurek Beckers Jakob der Lügner. Gleich schaltet er jetzt das Radio ein, also sich selbst. Fortsetzung folgt. Und wir machen weiter an der Stelle, an der es nicht mehr verboten war, Feindsender zu hören in Deutschland. An der Stelle, an der die ehemaligen Feinde die ehemals gleichgeschalteten Sender neu organisierten und schließlich zurückgaben an die Deutschen im besetzten Land. Eva-Maria Siefert.
Hier ist Radio Frankfurt.
Der Name blieb zunächst. Doch mit dem alten Radio Frankfurt hatte der Sender der amerikanischen Militärregierung fast nichts gemein. Mithilfe des Rundfunks wollten die Alliierten den politischen und gesellschaftlichen Wandel herbeiführen. Erziehung zur Demokratie also. Mit den alten Radiomachern ging das jedoch nicht.
Wer damals was vom Rundfunk verstand, der hatte braune Flecken am Hemd.
Die Nachrichten lieferten alliierte Informationsdienste. Jeder Satz, der über den Äther kam, musste von amerikanischen Kontrolloffizieren genehmigt werden.
Die Sache war ganz einfach. In der Nachrichtengebung mussten Nachrichten und Meinungen auseinandergehalten werden. Das war eine klare Grenze und es war aber nicht selbstverständlich damals, weil die deutschen Journalisten ja darauf trainiert waren, die Dinge aus einem gewissen Gesichtspunkt her zu bringen.
Unabhängige Information bedeutete vor allem Unabhängigkeit von den politischen Machthabern. Die meisten deutschen Nachkriegspolitiker dagegen hätten den Rundfunk gerne wieder in Staatshänden gesehen. Die Amerikaner aber favorisierten ein föderalistisches Modell. Und wie in Hessen bekam jede US-besetzte Zone eine eigene Rundfunkanstalt. Zug um Zug sollte die dann in deutsche Hände übergehen. Ein Jahr nach Beginn des Sendebetriebes berief die amerikanische Kontrollinstanz Eberhard Beckmann zum ersten Nachkriegsintendanten von Radio Frankfurt.
Mit seinem Amtsantritt sind wir einen großen Schritt dem Ziel näher gekommen, das uns seit Beginn unserer Arbeit in Bad Nauheim und Frankfurt vorgeschwebt hat, nämlich Radio Frankfurt als deutschen Sender in deutsche Hände zu übergeben.
Dessen künftige Aufgabe auch unter deutscher Leitung formulierte Beckmann in seiner Antrittsrede so.
In unbestechlicher Objektivität und ohne Furcht haben wir der Gesamtheit des Volkes den großen Idealen der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit zu dienen.
Am 2. Oktober 1948 wird aus Radio Frankfurt der Hessische Rundfunk und er wird per Landesgesetz zu einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Wichtiges Kontrollgremium und Garant für Staatsferne und Meinungsvielfalt ist der Rundfunkrat.
Und dass in diesem Rundfunkrat jeder von Ihnen einen oder mehrere Vertreter hat, denn es ist die Regierung darin, es sind die Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, kulturelle Organisationen, die Kirchen vertreten und jeder von Ihnen hat dort eine Stimme.
Am 28. Januar 1949 ist es dann soweit. Der amerikanische Militärgouverneur General Lucius Clay übergibt den Hessischen Rundfunk in deutsche Hände.
In taking over this radio today, you make a great step forward in having within your own controls a free radio.
Ein freies Radio. Gabriele Holzner, Fernsehdirektorin des Hessischen Rundfunks. Fernsehen gab es damals noch nicht. Guten Tag.
Kam aber kurz später.
Nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei frei von wirtschaftlichen Interessen und politischer Steuerung, sagt die neue CDU-Generalsekretärin. Genau das glauben viele Menschen in Deutschland nicht mehr. Im Vorfeld dieser Sendung haben auch wir in der Redaktion wieder Mails bekommen, die uns vorwerfen, wir, die Öffentlich-Rechtlichen, seien gleichgeschaltet, so steht das da, und verbreiteten die immer gleichen Mainstream-Meinungen oder die immer gleiche Mainstream-Meinung, die vor allem eines sei, regierungsnah. Wie steht es um unsere Unabhängigkeit? Wer redet uns rein?
Es redet uns niemand rein, weil wir eigentlich sehr viel, wirklich, es ist ein sehr hohes Gut, die Unabhängigkeit des Programmes zu haben, die ja teilweise sogar so weit geht, dass die Redaktionen unabhängig sind, ihre Sendungen zu machen. Und auch ich als Fernseh- oder Programmdirektorin da noch nicht mal reinreden kann, selbst wenn ich es wollte. Ich finde, das ist ein verdammt hohes Gut. Und im Beitrag klang es gerade an, das ist mir noch ganz wichtig, ja, es gibt Rundfunkräte und ja, in denen sind Politiker, weil sie demokratisch gewählt sind und damit einen Teil des öffentlichen gesellschaftlichen Spektrums, Meinungsspektrums in dieser Gesellschaft, in diesem Land abdecken. Und das ist auch okay, dass sie da drin sind. Die machen aber nicht das Programm und die reden nicht beim Programm mit. Die dürfen nur hinterher, wenn wir alle gesendet haben, sagen, dass ihnen was nicht gefallen haben. Da ist es aber bereits gesendet. Ich finde das ganz wichtig, auch nochmal zur Unterscheidung. Die reden nicht mit.
Aber die reden schon mal oder versuchen schon mal reinzureden. Wir haben das ja erlebt beim ZDF, als es um die Neubesetzung des Chefredakteurs ging, wo sich Politiker, zum Beispiel der hessische Ministerpräsident damals, sehr aufgebaut haben, sehr breit aufgestellt haben und gespreizt haben. Das heißt, die tun ab und zu schon mal so, als würde ihnen der Sender gehören. Und das tut natürlich, tut ein bisschen weh, mir zumindest, weil es dann ein bisschen nach Staatsfunk aussieht, obwohl es das nicht ist.
Ja, aber ich sag jetzt, begebe ich mich vielleicht gerade aufs Glatteis, aber auch die Kirchen, die in unseren Gremien vertreten sind, versuchen gelegentlich natürlich auch im Vorfeld Einfluss zu nehmen. Und die Gewerkschaften tun dies auch und andere Verbände, die da drin sind. Und ich glaube, der Versuch an sich ist erstmal legitim, weil so unser demokratisches System funktioniert und demokratische ja. Meinungsbildung. Aber man muss dem Versuch ja nicht Folge leisten. Und das müssen wir nicht. Und ich würde jetzt mal sagen, da gibt es auch sicherlich ein paar Einzelfälle, wo das passiert. ZDF ist so ein Beispiel. Mhm. Aber das ging ja auch vor das Bundesverfassungsgericht.
Ging schief.
Ging schief, genau. Aber ich glaube schon, dass wir da eine, ich sag jetzt mal nicht absolute, aber größtmögliche Unabhängigkeit von machtpolitischem Einfluss und von Wirtschaftsinteressen geleitetem Einfluss haben.
Trotzdem entsteht dieser Eindruck bei vielen Menschen, die uns kritisieren. Das ist ja nicht die Mehrheit der Bürger, weil wir haben ja gerade wieder eine Umfrage gesehen, dass ein hohes Vertrauen auch in die Qualität und der Nachrichten zum Beispiel, der Nachrichtengebung besteht. Aber es ist eine qualifizierte Minderheit, die sagt, da reden alle das Gleiche. Alle sind der gleichen Meinung. Wie kommt das? Also ich weiß, dass ich nicht der gleichen Meinung bin mit vielen Kollegen aus ja, vielen Diskussionen.
Genau. Und ich wollte gerade, ich würde gerne diese Menschen mal einladen, einen Tag hier zu verbringen. Zum Beispiel hier bei uns im Hessischen Rundfunk, ob im Radio oder im Fernsehen, ist da völlig egal. Oder bei den Onlinern, wie hier diskutiert und gerungen wird und mit wie viele Meinungen hier in Redaktionskonferenzen aufeinanderprallen. Journalisten sind nämlich Menschen und die kriegen von niemandem morgens beim Frühstücken Anruf, was sie heute zu sagen haben. An einer Stelle würde ich durchaus sagen, da müssen wir ein bisschen selbstkritisch sein und uns an die eigene Nase fassen. Ich habe gerade gesagt, Journalisten sind Menschen mit sehr unterschiedlichen Meinungen, aber Journalisten sind Menschen, die im Wesentlichen aus einer Bildungsschicht kommen, die, da die Landesrundfunkanstalten in der Regel in größeren Städten beheimatet sind, städtisch zu Hause sind. Und das sind alleine nur zwei von einer ganzen Reihe von Kriterien, die eine Perspektive auf die Welt beeinflussen. Mhm. Und natürlich haben auch Journalisten dadurch, wo sie herkommen, wie sie sozialisiert sind, eine bestimmte Perspektive. Und ich glaube, dass uns manchmal vielleicht die Sensibilität ein Stück weit verloren gegangen ist, wirklich alle Perspektiven von allen Menschen, die da draußen leben und zur Gesellschaft gehören, gleichwertig in ihrer gesamten Vielfalt auch abzubilden. Manche Perspektiven sind abgebildet worden, aber dann sind sie in einem, ich sage jetzt mal, ein bisschen flapsig Nischenprogramm abgebildet worden und nicht in dem Programm, was eine ganz große Reichweite hat. Mhm. Und da würde ich durchaus sagen, aber das ist unser verdammter Job in diesen öffentlich-rechtlichen Anstalten, uns da immer wieder selbst zu vergewissern, uns immer wieder selbst zu fragen, sind wir auf dem richtigen Weg, haben wir die richtigen Themen, haben wir alle Perspektiven.
Heißt auch diese Kritik ernst zu nehmen.
Ernst nehmen, ja klar.
Es geht ja ums Geld. Bei der ganzen Diskussion ist die Knackfrage, sind die sogenannten Zwangsgebühren, so nennen das die Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Entstanden ist diese Gebührenfinanzierung aus der Idee, den Rundfunk vom Staat unabhängig zu machen. Wir haben schon über die Unabhängigkeit geredet, aber er ist auch unabhängig in dem, was er damit finanziert. Ja, es gibt Aufträge, das ist klar, es gibt einen Bildungsauftrag, es gibt einen Unterhaltungsauftrag, es gibt einen Informationsauftrag, das steht so im Gesetz. Aber wie der genau aussieht, das ist die Sache des öffentlichen rechtlichen Rundfunks selbst, das heißt, wie er sein Geld ausgibt. Gibt er das Geld immer wirklich richtig aus? Also es wird ja diskutiert oder kritisiert von bestimmten Gruppen, dass wir zu viel seichte Unterhaltung machen. Also dass wir eigentlich das machen, was die Privaten auch machen, nur machen wir es unter Umständen schlechter.
Die anderen sagen, wir machen zu viel Sport und die nächsten sagen, wir machen zu viel Volksmusik und. Kann man weiter durchdeklinieren. Ja, da liegt die Krux in unserem Auftrag. Wir sollen Programm und Programme für möglichst alle machen. Diese alle haben aber sehr unterschiedliche Wünsche und Bedürfnisse und Geschmäcker. Also, wenn ich einfach mal durchscanne, was ich so an Briefen bekommen von Zuschauern oder was mir gesagt wird, wenn ich auf öffentlichen Veranstaltungen ja häufig genug präsent bin oder über den Hessentag laufe, da kommt der eine und sagt, ach bitte, mach doch mehr Volksmusik, ich mag Volksmusik so gerne und da macht ihr gar keine Sendungen mehr. Der nächste sagt, oh Gott, ihr mit eurer Volksmusik, bleibt mir damit vom Leib, das ist ja ganz furchtbar. So kann man das mit Schlager, so kann man das mit moderner Popmusik durchdeklinieren, so können sie das durchdeklinieren bei Spielfilmen, bei Unterhaltungsshows und, und. Das heißt, die Bedürfnisse und die Wünsche der Menschen sind sehr unterschiedlich. Und natürlich in dem Bestreben, für alle etwas anzubieten, können wir es nicht allen mit allem recht machen. Aber unser Job und unser Bemühen ist, tagtäglich von allem etwas anzubieten, sodass jeder irgendwo das findet, was er gerne möchte. Und seichte Unterhaltung, ich bin ein bisschen allergisch bei dem Begriff, weil man ganz gerne immer mal sagt, naja, eine Quizshow ist vielleicht seicht, ein Tatort nicht unbedingt, die Tagesschau ist auch nicht seicht, ist auch Information und nicht Unterhaltung, aber Volksmusik ist seicht. Ich finde, das liegt im Auge des Betrachters oder des Konsumenten zu bezeichnen, was seicht ist. Und das ist nicht unser Job. Wir müssen alles anbieten.
Und damit auch die Gebühren in unserer Hand behalten.
Und die Gebühren damit in unserer Hand behalten und in unserer Hand behalten, wofür wir sie ausgeben.
Gabriele Holzner, die Fernsehdirektorin des Hessischen Rundfunks, recht herzlichen Dank. Bürgerfern und staatsnah. Die Öffentlich-Rechtlichen am Pranger, der Tag in HR2 Kultur. Wir haben gesprochen über die Öffentlich-Rechtlichen und die Kritik an ihnen und die Angriffe auf sie in der Schweiz, wo am Wochenende über ihre Existenz abgestimmt wird und eben in Deutschland. Und jetzt gucken wir mal, wo es anderswo aussieht. Wieder mit unseren Korrespondenten, die Geld kosten. Jens-Peter Marquardt aus Großbritannien, Ludger Kaczmierczak aus den Niederlanden, Stefan Oswald aus Österreich.
In Großbritannien finanziert sich die BBC über die License-Fee, die Rundfunkgebühr. Damit bestätigte das neue Rundfunkgesetz, die Royal Charter, die seit 2017 gilt, im Grundsatz die alte Gebührenregelung der BBC. Das Parlament bürdete dem Sender allerdings ein paar zusätzliche finanzielle Lasten auf, die bisher aus dem Staatshaushalt bezahlt wurden. Die BBC reagierte darauf mit einem Sparkurs. Eines der vier Fernsehprogramme zum Beispiel ist nur noch im Internet zu empfangen. Weitergehende Forderungen konnte der Sender in der Debatte um die neue Royal Charter aber abwehren. Verleger und einige konservative Abgeordnete hatten zum Beispiel verlangt, die BBC zu einem Bezahlkanal zu machen. Die Hörer und Zuschauer sollten nur noch für die Programme zahlen, die sie auch tatsächlich sehen. Die BBC hat übrigens keine Werbung im Programm, also auch keine Werbeeinnahme.
Der öffentliche Rundfunk in den Niederlanden steht politisch und finanziell unter großem Druck. Politisch, weil vor allem rechtspopulistische Parteien den Sendern eine linke Gesinnung und Meinungsmache vorwerfen. Finanziell, weil das aus Steuergeldern stammende Budget in den vergangenen 7 Jahren um ein Drittel gekürzt wurde. Dadurch waren die Sender gezwungen zu sparen und zu fusionieren. Von 1,20 öffentlichen Programmanbietern sind nur noch 8 größere übrig geblieben. Der Chef des Kultur- und Informationsprogramms NTR, Paul Römer, schlägt vor, das Budget für den Rundfunk wieder zu erhöhen, und zwar deutlich. Dafür würden die Sender im Gegenzug auf alle Werbeeinnahmen verzichten. Der Quotendruck fiele dann weg, meint der ehemalige Fernsehproduzent, und das schaffe Raum für neue, innovative Konzepte.
Der Gegenwind für den öffentlich-rechtlichen ORF kommt auch in Österreich von den Rechtspopulisten. Die FPÖ will die Gebühren auf den Prüfstand stellen. Auch sie verwendet den Kampfbegriff der sogenannten Zwangsgebühren. Außerdem sollen den FPÖ-Plänen zufolge auch Private von den Geldern profitieren. Zur besonderen Zielscheibe der FPÖ ist ORF-Fernsehmoderator Armin Wolf geworden. Vizekanzler und FPÖ-Chef Strache hatte ihm und dem ORF in einem Facebook-Posting kürzlich die Verbreitung von Lügen vorgeworfen. Wolf klagte, in einer ersten Stellungnahme kam das Wiener Landgericht zum Schluss, dass der Tatbestand der üblen Nachrede und damit der Anspruch auf Entschädigung als erfüllt anzunehmen ist. Der ORF nimmt im Jahr etwa 1 Milliarde Euro ein. Der Löwenanteil von mehr als der Hälfte kommt aus Gebühren, Tendenz fallend. Die Werbeeinnahmen dagegen steigen eher. Im ORF-Stiftungsrat hat die schwarz-blaue Regierung mittlerweile eine Zweidrittelmehrheit. Damit könnte sie den roten ORF-Intendanten Wrabetz vorzeitig entlassen.
Bürgerfern und staatsnah, die Öffentlich-Rechtlichen am Pranger, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Jurek Beckers Jakob der Lügner, der nun sein inexistentes Radio spielen muss, um es in der Realität oder in die Realität seiner Hörerin Lina zu holen.
Es geht los, sagt Jakob, bereit zum ersten Besten. Ein Fingernagel schnipst gegen den Eimer, so stellt man Radios an. Dann ist die Luft voll Brummen und Pfeifen. Schnell ist auch die Senderwahl getroffen. Ein Sprecher mit hoher Stimme, wie gesagt das erste Beste, meldet sich zu Wort.
Guten Abend, meine Damen und Herren in fern und nah. Sie hören jetzt ein Gespräch mit dem englischen Minister Sir Winston Churchill.
Dann gibt der Sprecher das Mikrofon frei. Ein Mann in mittlerer Stimmlage lässt sich hören, der Reporter. Guten Abend, Sir Winston. Dann Sir Winston persönlich mit sehr tiefer Stimme und deutlich fremdländischem Einschlag.
Guten Abend allerseits.
Reporter, ich begrüße Sie sehr herzlich in unserem Senderraum. Und gleich zur ersten Frage. Würden Sie unseren Hörern bitte sagen, wie Sie aus Ihrer Sicht die augenblickliche Situation einschätzen?
Sir Winston, das ist nicht allzu schwer. Ich bin fest davon überzeugt, dass der ganze Schlamassel bald zu Ende sein wird. Allerhöchstens noch ein paar Wochen.
Reporter, und darf man fragen, woher Sie diese schöne Gewissheit nehmen?
Sir Winston, etwas verlegen. Nun ja, an allen Fronten geht es gut vorwärts. Es sieht ganz so aus, als könnten sich die Deutschen nicht mehr lange halten.
Reporter, wunderbar. Und wie steht es speziell in der Gegend von Besanica? Ein kleiner Zwischenfall ereignet sich. Das Schwitzen und die kalte Luft im Keller. Oder Jakob kommt irgendetwas in die Nase. Jedenfalls müssen Reporter, Sprecher und Sir Winston alle durcheinander niesen. Reporter fasst sich als erster.
Gesundheit, Herr Minister.
Sir Winston, nachdem er sich geschneuzt hat.
Danke. Aber zurück zu Ihrer Frage. In der Gegend um Besanica steht es besonders schlecht um die Deutschen. Die Russen schlagen sie, wie sie nur wollen. Besanica ist schon längst in ihrer Hand. Gerade gestern erst haben sie eine wichtige Schlacht an dem Fluss Rudna gewonnen, falls Sie wissen, wo das ist.
Reporter? Ja, den Fluss kenne ich.
Sir Winston?
Dann wissen Sie auch, wo die Front heute schon verläuft. Es wird bestimmt nicht mehr lange dauern.
Reporter, hocherfreut, da werden unsere Hörer sehr zufrieden sein, wenn es nicht eben Deutsche sind. Sir Winston, ich bedanke mich vielmals für die aufschlussreiche Unterhaltung.
Sir Winston?
Bitte, bitte.
Sprecher, nach kurzer Pause.
Das, meine Damen und Herren, war das angekündigte Gespräch mit dem englischen Minister Sir Winston Churchill. Auf Wiedersehen.
Ein Fingernagel schnipst gegen den Eimer. So stellt man Radios ab. Jakob wischt sich den Schweiß von der Stirn. Er kommt wieder zum Vorschein. Es erweist sich, nicht nur in der Gegend von Besanica stehen die Dinge glänzend, hier im Keller nicht minder. Lina hat endlich mit eigenen Ohren ein Radio gehört, für Kinder streng verboten, und ist hingerissen.
Und wir kommen zurück nach Deutschland und in die heutige Zeit. Die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die uns hier entgegenschlägt, haben wir schon angesprochen. Isabel Reifenrath fasst sie nochmal zusammen.
Die Sendung mit der Maus, der Tatort, die Tagesschau, die Sportschau, Olympia-Übertragung, 9 regionale Fernsehprogramme, ARD, ZDF, Dreisat, Arte, der Kinderkanal, Rundfunkorchester, Chöre, Big Bands und ein weltweites Korrespondentennetz, das alles ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland. Die AfD kritisiert, das alles werde zwangsfinanziert. AfD-Vorsitzender Alexander Gauland will deshalb, dass jeder wieder pro Gerät zahlt und nicht wie jetzt pro Haushalt.
Wenn sie keine Geräte hatten, dann mussten sie halt nicht zahlen. Das Problem ist jetzt, dass es praktisch eine Steuer ist. Und daran haben wir Kritik, dass es insgesamt einen öffentlichen Kanal geben sollte. Da haben wir keine grundsätzliche Kritik daran. Nur kann der nicht sozusagen zwangsweise den Menschen übergeholfen werden.
Auch die FDP fordert eine Reform des Rundfunkbeitrags. Ihr geht es vor allem darum, das Angebot einzuschränken und so den Rundfunkbeitrag zu halbieren. Außerdem kritisiert der Zeitungsverleger Matthias Döpfner das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die Landesrundfunkanstalten machen, so Döpfner, den privaten Zeitungen online zu viel Konkurrenz. Mit der hohen Rundfunkgebühr wären sie gerade in der regionalen Berichterstattung so stark, dass sie digital viel mehr bieten könnten als die Zeitungen. Deshalb wäre niemand bereit, für das Online-Angebot der Zeitungen zu bezahlen. Döpfner hat Angst, dass die Zeitungen deshalb aussterben.
Es braucht die Vielfalt der privaten Angebote. Nur Staatsfernsehen und Staatspresse im Netz, das wäre doch eher etwas nach dem Geschmack von Nordkorea.
Das öffentlich-rechtliche System war nach dem Zweiten Weltkrieg föderal gestaltet worden, um sicherzustellen, dass es eine Gleichschaltung wie unter Adolf Hitler nicht noch einmal geben kann. Deshalb gibt es auch die Aufsichtsgremien, die kontrollieren, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgewogen berichtet. Der Rundfunkbeitrag wird bewusst nicht als Steuer eingezogen, damit die Rundfunkanstalten unabhängig sind vom Staat.
Eine der erfolgreichsten Sendungen, die Tagesschau, stellte der Chef der Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt, Rainer Robra von der CDU, in Frage. Sie sei überflüssig, meinte er. Dabei schalten im Durchschnitt mehr als 10 Millionen Menschen die Tagesschau jeden Abend ein. Online-Nutzer nicht mitgerechnet. Der stellvertretende Intendant des Hessischen Rundfunks, Berthold Tritschler, sagt, auch wer kein öffentlich-rechtliches Programm nutzt, hat indirekt einen Nutzen.
Einmal nutzbar direkt, indem er es tatsächlich unmittelbar empfängt, auf welchem Verbreitungsweg auch immer, Fernsehen, linear, Fernsehen im Netz, Mediatheken, Radio, online, und aber auch mittelbar, indem er davon profitiert, dass das, was unser Auftrag ist, nämlich zur Stabilisierung der Demokratie beizutragen, dass er davon einen Nutzen hat, in einer Demokratie, in einer funktionierenden Demokratie leben zu können.
Die Medien als vierte Gewalt im Staat haben die Aufgabe, die Interessen des Volkes zu vertreten und den Staat zu kontrollieren. Schützend vor den öffentlich-rechtlichen Rundfunk hatte sich die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer gestellt. Sie argumentierte, nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei frei von wirtschaftlichen Interessen und politischer Steuerung. Die Landesrundfunkanstalten finanzieren sich fast komplett über die Rundfunkbeiträge. Nur 6% der Einnahmen kommen aus der Werbung.
Professor Volker Grasmuck jetzt am Telefon, Mediensoziologe in Berlin und bis vor kurzem Leiter eines Forschungsprojekts zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien mit dem schönen Titel Grundversorgung 2.0. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Schwinn.
Sie haben 10 Thesen zur Zukunft der öffentlich-rechtlichen Medien miterarbeitet und als offenen Brief herausgegeben. Ich will die nun nicht alle mit Ihnen durchgehen, aber einige kurz ansprechen. These 1, gäbe es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, müsste man ihn gerade jetzt erfinden. Wieso das und wieso jetzt?
Demokratie braucht zuverlässige Informationen und sie braucht vielfältige Meinungen. Fake News und einseitige Meinungen gibt es im Internet zuhauf. Aber es gibt nur eine Art von medialer, journalistischer Selbstbeobachtung der Gesellschaft, die tatsächlich von dieser Gesellschaft, also von uns allen, beauftragt, bezahlt und kontrolliert wird. Die kommerziellen Medien unterstehen einer Eigenrationalität, so hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach gesagt. Das heißt, sie sind ihrer Natur nach auf Profiterzielung ausgerichtet. Das ist ihnen nicht vorzuwerfen, sondern das liegt in der Natur der Sache. Das heißt, die größte Quote muss das Ziel sein zum niedrigsten Preis. Gäbe es die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr, dann gäbe es hier unter den kommerziellen Medien einen Wettlauf nach unten mit sensationellen Berichten, mit Aufregerthemen, mit steilen Thesen, die Polarisierung in der Gesellschaft weiter vorantreiben würden.
Und wie bewahren wir die öffentlich-rechtlichen Medien davor, diesen Wettlauf schon mal anzufangen?
Die haben den Wettlauf angefangen. Das ist vor allen Dingen ein Wettlauf um junge Publika, das ist ein Wettlauf hinein ins Internet. Wir sehen eine klare Verschiebung der Mediennutzung. Natürlich wird auch weiterhin ferngeschaut, Radio gehört, aber die Mediennutzung verschiebt sich deutlich stärker ins Internet. Und hier ist zunächst mal die Politik mutig gewesen, indem sie nämlich das junge Angebot von ARD und ZDF, das im Oktober 16 unter dem Namen Funk gestartet ist, als Online-Only-Angebot beauftragt hat und hier auch noch einige Begrenzungen aufgehoben hat. Es gibt für Funk keinen Sendungsbezug mehr. Das heißt, es können originäre Inhalte für verschiedene Ausspielwege im Internet geschaffen werden. Die Verweildauern sind flexibilisiert worden. Und es ist hier systematisch auf Drittplattformen gesetzt worden, also mit der nachvollziehbaren Beobachtung, dass vor allen Dingen junge Menschen nicht mehr auf die Webseiten von ARD, ZDF, Deutschlandradio gehen oder auf die Mediatheken.
Ich höre bei Ihnen raus, dass das der richtige Weg ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dorthin soll.
Das ist, also ich denke, Funk hat das bereits nachgewiesen, dass hier auch durch junge Gesichter in der Moderation, durch eine andere Tonalität, eine andere Ansprache, also nicht nur ein anderer Ausspielweg sozusagen, es gelungen ist, junge Menschen zu erreichen. Und das, was jetzt für die weitere Entwicklung im politischen Raum, für den Rundfunkstaatsvertrag diskutiert wird, setzt auf diese Erfahrung auf und erlaubt auch anderen Angeboten im Internet diese Freiheiten und damit den richtigen Weg in die Zukunft der Öffentlich-Rechtlichen.
Nun ist gerade das Internet ein sehr umkämpfter Raum. Wir haben das eben schon im Beitrag gehört. Da hat Springermann gesagt, das eine ist Staatsfernsehen und Korea und wir sind sozusagen die Freiheit, wir Verleger. Aber es gibt im Internet auch immer neue Informationsangebote, die ideologisch, offen ideologisch ausgerichtet sind. Mhm. Also eher politische Portale, die sich als Informationsangebot tarnen. Da ist ja doch verständlich, dass deren Anbieter nicht gerne Medien neben sich haben möchten, die Nachrichten prüfen und Meinung von Nachricht trennen. Heißt, die öffentlich-rechtlichen Medien sind genau da am umkämpftesten, oder?
Und da würde ich mir wünschen, einerseits von den Öffentlich-Rechtlichen selber, aber vor allen Dingen von der Gesellschaft, ein Verständnis für diese kategorial verschiedene Art der medialen Beobachtung, die auch im Internet natürlich aufsetzt auf all das, was wir gerade gehört haben, was an Ressourcen beim Öffentlich-Rechtlichen vorhanden ist, durch die gesellschaftliche Finanzierung, das Korrespondentennetz, eine breite Aktivität im Feld von Kultur, Angebote für Minderheiten, all das im Internet zu etablieren, idealerweise auch gemeinsam mit anderen öffentlichen Wissenseinrichtungen, auch zivilgesellschaftlichen Wissenseinrichtungen, hier ist beispielsweise an die Wikipedia zu denken, aber auch im digitalen Bildungsbereich sind zivilgesellschaftliche Initiativen sehr aktiv. Das ist auch ein Auftrag der öffentlich-rechtlichen Medien im Internet, zur Medienkompetenz beizutragen. Und das Ziel muss, glaube ich, sein, von diesen Drittplattformen, von Facebook, YouTube etc., sich zu emanzipieren und eigene starke Plattformen aufzubauen, die auch signalisieren und auch von Menschen angenommen werden, dass all diese Qualitätsmerkmale, für die der öffentlich-rechtliche Rundfunk ja durch die Bank selbst zu Zeiten der schlimmsten Lügenpressevorwürfe Anerkennung findet, Vertrauen findet, dass all diese Dinge auch im Internet weiter verfügbar sein.
Also neuer Ausspielkanal, neue Formen, neue Wege für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, Sie wollen das Gegenteil von dem, was die Gegner wollen. Sie wollen das noch weiter ausweiten. So habe ich zumindest verstanden. Professor Volker Grassmuck, Mediensoziologe in Berlin. Recht herzlichen Dank. Bürgerfern und staatsnah, die Öffentlich-Rechtlichen am Pranger. Das war der Tag und das war der Tag in dieser Woche. Morgen ist zwar ein neuer Tag, aber den müssen Sie ohne uns aushalten. Es sei denn, Sie hören uns natürlich nach. Das geht unter www.hr2.de oder natürlich auch auf der ARD-Audio-App. Dort finden Sie uns als der Tag, HR2 der Tag. Bitte schön suchen. Das war der Tag und das Team vom Tag sagt recht herzlichen Dank für diese Woche, dass Sie uns begleitet haben. Rainer Dachselt war das, Angela Fitsch, Oliver Glab und Dorothea Schuler. Unter Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn.